Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Oh. Hallo, Dorothea Brummelos hier.
Ganz nach oben, bitte.
Danke.
Zu Besuch bei Tine Schmidt, die eigentlich anders heißt. Die 44-Jährige wohnt mit ihren beiden Kindern in einem Mehrfamilienhaus direkt unterm Dach.
Hallo, ich grüße Sie.
Auf der Couch im Wohnzimmer sitzt ihr Sohn, schaut Kinderfernsehen.
Das ist mein Kleiner, den habe ich schon mit...
Hallo.
Hallo. Sag mal guten Tag.
Tag.
Darf ich mit deiner Mama sprechen?
Na dann ist ja alles.
Deswegen dabei auf Fernsehen gucken, ne?
Ah,
ja.
Na ja.
Wie groß ist nicht da? Möchten Sie was trinken? Wasser, ja. Kaffee, Tee?
Welche Kaffee?
Kurze Zeit später in der gemütlichen Wohnküche. Zwei Tassen Kaffee dampfen auf dem Tisch, Kekse stehen griffbereit. Die Gastgeberin setzt sich, atmet tief durch und erzählt von ihrem Alltag.
Ich bin Teilzeit beschäftigt, alleinerziehend mit zwei Kindern, deswegen auf Teilzeit. Ich habe einen 4-jährigen Sohn und bin mit 20 Stunden die Woche gestartet. In der Elternzeit habe ich jegliche finanziellen Reserven aufbrauchen müssen, da ich schon in der Elternzeit alleine mit beiden Kindern dann war. So dass ich also keine Reserven irgendwo hatte, sondern jeden Cent aufgebraucht hatte. Startete dann mit diesen 20 Stunden, weil einfach meine Betreuung nicht mehr hergab in der Krippe.
Tine Schmidt sieht ihr gegenüber offen an. Spricht mit warmer, etwas rauer Stimme. Sie lacht oft. Man hat nicht das Gefühl, dass sie sich die Butter vom Brot nehmen lässt. Sie scheint ein anpackender Typ zu sein. Das bestätigt sich, als Tine erzählt, dass sie ihre Arbeitszeit sofort aufstockte, als ihr Sohn in die Kita kam.
Ich musste finanziell etwas verändern und bin auf 27 Stunden hoch. Also von da bin ich jetzt niemand, der sich auf den Rücken legt, Marienkäfer spielt und sagt, oh, liebe Welt, helf mir, rette mich. Sondern dass ich packe an, was anzupacken geht. Ich gucke, dass ich meine Frau stehe, dass ich meinen Alltag wuppe.
Nach der Elternzeit stellte die Verwaltungsangestellte auch einen Antrag auf Wohngeld. Von Berufs wegen kennt sie sich mit Anträgen gut aus. Ein paar Euro zu viel in ihrem Portemonnaie reichten jedoch aus.
Dass ich keinen Anspruch hatte, dass mir eigentlich nur die Wahl blieb, entweder ich reduziere die Stunden und falle ins Wohngeld, was für mich als jemand, der beim Staat arbeitet, nicht in Frage kommt. Somit habe ich nur darauf gewartet, dass die Kinderbetreuung weiter ausgedehnt ist, dass ich meine Stunden erhöhen kann, um eben unseren Lebensunterhalt so weit sicherzustellen, dass wir nicht jeden Cent umdrehen müssen.
Was die taffe Frau nicht einkalkulieren konnte, waren die steigenden Kosten. Die galoppierende Inflation im letzten Jahr, die Menschen mit niedrigen Einkommen besonders trafen. Alles wurde teurer, erinnert sich Tine stirnrunzelnd, sodass trotz steigenden Einkommens die Ausgaben im Verhältnis nicht weniger wurden. Und dann kam der Oktober des letzten Jahres.
Ich habe die Diagnose am 30. Oktober 23 bekommen. Ich habe hormonell bedingten Brustkrebs und wurde dann am 10. November operiert. 3 Wochen nach der ersten OP folgte die zweite Operation. Es war Weihnachten, es war Silvester, es war die Adventszeit generell, Anfang des Jahres, wo die Nebenkostenabrechnungen reinflattern, die Endabrechnung Strom, Gas reingeflattert kam. Eine Klassenfahrt meiner Tochter, das hat finanziell natürlich richtig reingehauen. Mal davon ab, dass man sich auf so einen Fall ja auch gar nicht vorbereitet, aber hätte ich finanzielle Rücklagen gehabt, wären die mit Sicherheit mittlerweile auch aufgebraucht.
Weil du arm bist, musst du eher sterben. Krebs als finanzielles Risiko. Ein Feature von Dorothea Brummerloh.
Es ist bösartig, aber nicht schnell wachsend, sondern langsam wachsend. Dennoch haben die Untersuchungen ergeben, dass ich durch eine Chemotherapie Vorteile habe, dass dieser Krebs nicht wiederkommt. Und dann bekam ich am 10. den Port gelegt und am 11. die erste Dröhnung. Die habe ich jetzt am 20.06. die letzte bekommen und werde jetzt nach den Sommerferien mit der Bestrahlung weitermachen. Ich bin mental gut drauf. Ich habe keine Angst um mein Leben. Ich weiß, das ist jetzt was wir durchstehen müssen. Das wird aber gut.
Nach diesem Therapiemarathon hat die Verwaltungsangestellte gute Chancen auf Heilung. Das haben ihr die Ärzte signalisiert. Und so erträgt sie Übelkeit, Abgeschlagenheit, Kraftlosigkeit, auch wenn der Kleine krank ist und deshalb nicht in die Kita darf. Einmal sagt sie deswegen die Chemo ab, verschiebt sie. Ein Babysitter war finanziell nicht drin. Die Mutter zweier Kinder aber will leben, auch für die Kinder, und nimmt dafür alles in Kauf.
Ich hatte am Anfang so alle 3 Wochen eine Chemo, da ging das noch, da fielen mir zwar die Haare aus, aber da ging das noch. Da war auch noch die Mützenzeit Anfang des Jahres. Und mit der wöchentlichen Chemo kam auch das Chemo-Gesicht, so will ich das mal sagen. Die Wimpern fallen aus, man dunst so ein bisschen auf, die Hautfarbe ist nicht mehr so wie normal. Und die Leute reagieren auf einen. Es gibt Leute, die können damit gar nicht und die reagieren abwertend auf einen.
Metastasieren das Blut. Bei so einer Diagnose. Wollen Sie noch mal gucken?
Oh, ja.
Ich möchte jetzt nicht gucken, ich möchte mich jetzt unterhalten.
Tine Schmidt arbeitet vor der Geburt ihres zweiten Kindes in der Arbeitsvermittlung, in Vollzeit. Obwohl von ihrem Partner getrennt, mit den Kindern allein lebend, ging es ihr gut.
Da konnte ich mir, wie gesagt, Reserven ansparen, die Wohnung hier einrichten. Und da war ich gerade finanziell so gut aufgestellt, dass ja, es wäre ein Urlaub drin gewesen, ein Motorrad stand für mich im Raum und so.
Und dann kam die Krebsdiagnose. Nach der Lohnfortzahlung von 6 Wochen gab es Krankengeld. Wie hoch das ist, hängt von der vorherigen Wochenarbeitszeit ab. Das waren bei Tine nur 27 Stunden. Es ist nicht einfach, mit dem jetzt viel geringeren Einkommen über die Runden zu kommen, erklärt sie.
Weihnachtsgeschenke, Geburtstage. Das Auto kaputt, das 2. Mal dieses Jahr. Klassenfahrt. Ich hatte eine Nachzahlung von den Nebenkosten und die Klassenfahrt von meiner Tochter. Und ich paddel ja wirklich, paddel und dreh um und was hole ich jetzt und was hole ich nicht? Der Lohnsteuerjahresausgleich gemacht. Eine Woche nachdem das Geld davon auf dem Konto war, kommt die Reparatur vom Auto, 770 Euro. Und da muss noch was am Kofferraum gemacht werden, weil der undicht ist. Aber das haben wir auf den Herbst verschoben, weil dann regnet es mehr, hatte ich gedacht. Naja gut, wer hat mit diesem Sommer gerechnet?
Das Schlimmste aber ist für sie, dass sie auch für ihre Gesundung tief in ihre eigene Tasche greifen muss. Vor einem Jahr hätte sie darüber noch gelacht. Schließlich lebt sie in einem der reichsten Länder Europas. Doch die Liste der aufgelaufenen Kosten ist inzwischen lang.
Also das war Krankenhausaufenthalt, hier noch was, hier nochmal 10 Euro, da nochmal 10, da 70 Euro für die Lymphdrainage. So, ich habe bis jetzt 1.400, 1.500 Euro aus der eigenen Tasche seit Januar dazu gezahlt. Dazu gehören Kosten für die Chemo, die Fahrten zur Chemo hin, die ganzen Rezepte, die man braucht, ob das BHs sind, Stütz-BHs, Prothesen-BHs, Prothese selber, ob das eine Perücke ist. Mützen zahlen die nicht, nur Perücken. Pro Chemo habe ich ca. 40 Euro bezahlen müssen. Pro Fahrt zur Chemo hin und zurück in 20er. Eine Haushaltshilfe wurde mir bewilligt. Da habe ich einen Eigenanteil pro Monat von 200 Euro gehabt.
Krebserkrankte werden in Deutschland als chronisch krank eingestuft, weiß Tine Schmidt. Es steht ihnen somit zu, sich von den Zuzahlungen bei ihren Krankenkassen zum Teil befreien zu lassen. Die jährliche Eigenbeteiligung der Versicherten darf bei chronisch Kranken wie Frau Schmidt 1% der Bruttoeinnahmen nicht überschreiten. Das soll auch finanzielle Entlastung bringen, soweit die Theorie, weiß Tine heute. Ein Anruf bei ihrer Krankenkasse belehrte sie eines Besseren. Auch wenn sie jetzt schon mehr als 1% über dem Jahresbrutto des letzten Jahres gezahlt hat, bekommt sie nicht so einfach eine Zuzahlungsbefreiung. Man muss sich in diesem Fall vor Augen halten, die Krankenkasse ist eine Versicherung. Und eine Versicherung muss gar nichts zahlen. Sie kann. Und im Fall von Tine Schmidt sieht deren Krankenversicherung Potenzial, dass die heute Erkrankte genesen, später wieder berufstätig wird. Deshalb könne man ihr diese 1%-Regelung noch nicht anbieten, teilte ihr der Angestellte am Telefon mit. Außerdem werde eine solche Befreiung nur rückwirkend gewährt. Die Krankenkasse machte Tine eine Art Kulanzangebot.
500 Euro sollte ich nachweisen, dass ich die gezahlt habe. Und ab dem Zeitpunkt wäre ich zuzahlungsbefreit. Aber Ende des Jahres, wenn die dann feststellen, okay, ich hätte vielleicht nur 300 dazu zahlen müssen, geben die mir die 200 nicht wieder. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, wie viel 200 Euro gerade in meiner Situation sind? Das ist ein Haufen Geld.
Tine Schmidt atmet durch und unterdrückt auch Tränen. Es fällt ihr sichtbar schwer, weiterzureden. An Krebs erkrankt und unverschuldet in so eine Situation geratend, Nicht wissend, wie sie finanziell über die Runden kommen soll, muss sie sich auch noch mit Paragraphenreitern herumschlagen.
Und zu all dem muss ich dann auch noch mit den Finanzen kämpfen. Ein Horror.
Das alles bringt die sonst so willensstarke Frau an ihre Grenzen. Schon 1956, also vor fast 70 Jahren, beschäftigte sich der Film »Weil du arm bist, musst du früher sterben« mit der Gesundheits- und Krankenkassenpolitik. Ein Kassenarzt musste mit ansehen, wie notleidende Menschen von ihrer Krankenkasse im Stich gelassen wurden.
Wenn es darum geht, dass es so etwas wie einen sozialen oder sozioökonomischen Gradienten gibt, der mit Krankheitsrisiko und dann eben in der Folge auch vorzeitiger Sterblichkeit einhergeht, dann hat sich an der Situation sehr wenig geändert.
Michael Schlander, Mediziner und Gesundheitsökonom, forscht am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg über die Folgen von Krebserkrankungen für den sogenannten sozioökonomischen Status der Betroffenen und Angehörigen. Um den zu bestimmen, werden verschiedene Lebensumstände berücksichtigt: Beruf, Bildung, Einkommen, Wohnort oder Familienstand. Einfache Antworten, warum eine schwere Erkrankung wie Krebs auf das gesamte Leben der Betroffenen Auswirkungen hat, gibt es nicht, sagt Michael Schlander.
Weil der sozioökonomische Status natürlich assoziiert ist mit einer ganzen Reihe von Risikofaktoren, die eben nicht einfach nur mit der Einkommenssituation erklärt sind, aber mit der korrelieren. Das sind dann so Dinge wie Beschäftigungsstatus, das sind Dinge wie Gesundheitsverhalten, zum Beispiel die Häufigkeit von Risikofaktoren wie Rauchen oder Bewegungsmangel, bestimmte Ernährungsgewohnheiten, auch medizinische Sachverhalte wie Adipositas, die bekannt sind, dass sie mit Krankheitsrisiken einhergehen.
Dass eine Erkrankung und die Überlebenschancen des Erkrankten eng mit dem Geldbeutel verbunden sind, ist in den USA ein bekanntes Phänomen. Viele Menschen sind dort entweder gar nicht oder unvollständig krankenversichert, können sich die Zuzahlungen für die teure Krebsmedizin nicht leisten oder bekommen sie nicht erstattet. Manchmal sind die Folgen so weitreichend, dass Patienten und ihre Familien in die Privatinsolvenz rutschen. In den USA gibt es dafür mittlerweile den Begriff der finanziellen Toxizität, erklärt Michael Schlander.
Wir dachten lange, in Europa ist das kein wirkliches Problem. Das stimmt aber nicht. Wir wissen inzwischen, dass es sehr wohl zu Einkommensverlusten kommt, als auch die Zuzahlungen sich zu erheblichen Beträgen addieren können und natürlich auch Kosten entstehen, die möglicherweise gar nicht erstattet werden, die damit zusammenhängen, dass man zum Beispiel ins Krankenhaus muss, zum Arzttermin fahren muss und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Reihe von einerseits Kosten, aber andererseits gleichzeitig Einkommensverlusten.
Und das Ganze hat auch hierzulande nicht nur Folgen für die Betroffenen, sondern auch für deren Angehörige. Bei Tine Schmidt zum Beispiel sind es ihre Kinder. In einem Alter von 4 und 11 Jahren treffen sie der Einkommensverlust ihrer Mutter und die damit verbundenen Sparmaßnahmen hart.
Dass ich vor allen Dingen auch der Großen sagen muss, du, nee, das gibt's jetzt einfach nicht. Mama, kann ich das? Mama, kann ich das? Wie das so ist beim Einkaufen, ne? So, das geht natürlich nicht. Oder ein Eis, 1,70 Euro, die Kugel. Da gibt es eine Kugel, keine zwei. Oder uns da hinsetzen. Das kann man sich nicht erlauben. Aber ich muss Abstriche machen. Dasselbe sie geht in den Fußballverein. Ich habe den zweiten Sport, den sie gemacht hat, den habe ich jetzt tatsächlich auch aus der finanziellen Situation heraus abgemeldet. Klavierunterricht hat der Lehrer jetzt aufgegeben. Wir haben eine neue gefunden. Aber die ist viel teurer und die kann ich mir im Moment nicht erlauben. Und ich würde das gerne weiterfinanzieren. Geht nicht mehr.
Für Gesundheitsökonom Michael Schlander ist die Situation von Krebspatienten in Deutschland, in Europa, zwar nicht so wie in den USA, aber auch hier kann eine Erkrankung, wie der Fall von Tine Schmidt zeigt, die finanzielle Sicherheit der Erkrankten bedrohen. Die OECI, die Organisation der Europäischen Krebsforschungszentren, spricht in Europa allerdings nicht von einer finanziellen Toxizität, sondern von sozioökonomischen Konsequenzen oder Social Economic Impact.
Was dann eben erfasst nicht nur die Zuzahlungen, sondern auch die Einkommensverluste plus die Auswirkungen, die es auf Patienten hat. Denn die Auswirkungen treffen ja nicht jeden gleich. Jenseits der Frage, von welcher Krebserkrankung, in welchem Stadium sprechen wir denn überhaupt, spielt eine ganz große Rolle. Was ist das soziale Netz, innerhalb dessen sich Patienten bewegen? Und soziales Netz heißt ja nicht nur formelles staatliches System, oder öffentliches System, kollektiv organisiertes, das heißt auch privates soziales Netz. Die psychischen Konsequenzen hängen eben auch damit zusammen, wie geht jemand damit um, wie ist die Resilienz von Patienten, wie ist generell die Einstellung, wie sind die Wahrnehmungen der Erkrankung.
Ein niedriger sozioökonomischer Status stellt bei vielen schweren Erkrankungen einen Risikofaktor dar. Und er hat, das haben Studien in Deutschland gezeigt, trotz sozialer Sicherungs- und Versorgungssysteme auch Auswirkungen auf die Sterblichkeit. Jens Höbel ist Sozialepidemiologe am Robert-Koch-Institut. Er hat Daten des sozioökonomischen Panels des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ausgewertet. Dabei werden seit 1984 regelmäßig dieselben Menschen in etwa 15.000 Haushalten zu Einkommen, Bildung und Zufriedenheit befragt. Mithilfe der dabei erhobenen Daten können politische und gesellschaftliche Veränderungen beobachtet werden.
Das Ergebnis war, 13% der Frauen und 27% der Männer, die über ein niedriges Einkommen verfügen, sterben bereits, bevor sie ein Alter von 65 Jahren erreichen. Zum Vergleich, unter Personen mit einem hohen Einkommen sind es nur etwa 8% der Frauen und 14% der Männer. Und wir haben in dieser Studie das auch ausgerechnet in Bezug auf die Lebenserwartung, mit dem Ergebnis, dass Männer mit niedrigem Einkommen im Durchschnitt etwa 8,5 Jahre kürzer leben als Männer mit hohem Einkommen. Und bei Frauen liegt dieser Unterschied bei etwa 4,5 Jahren.
Die Ursachen dafür sind vielfältig, erklärt Jens Höbel. Es kann an Umweltbelastungen am Wohnort liegen oder daran, ob man krankmachenden Stoffen am Arbeitsplatz ausgesetzt ist, an chronischem Stress im Beruf oder finanziellen Sorgen im Alltag.
Dann spielt der Lebensstil natürlich eine Rolle. Denken wir an Tabakkonsum, körperliche Bewegung oder Ernährung. Und auch die Gesundheitsversorgung kann ja eine Rolle spielen. Außerdem wissen wir aus der sogenannten Lebenslaufepidemiologie, dass sich gesundheitliche Belastungen und Krankheitsrisiken über den Lebensverlauf aufbauen und gewissermaßen akkumulieren können.
In mehreren Studien zeigt sich schließlich auch, dass Armut zu einem höheren Krebsrisiko führt und umgekehrt eine Krebserkrankung in die Armut führen kann.
Und was man heute sieht, ist, dass eine Krebserkrankung, anders als wir früher angenommen haben, auch in unserem westeuropäischen hochentwickelten Sozialsystem ein soziales und ökonomisches Risiko für die Patienten darstellt.
Krebspatienten haben heute dank neuer Therapien und Behandlungsmethoden wesentlich bessere Chancen, ihre Erkrankung zu überleben, als noch vor etwa 30 Jahren. Eigentlich eine gute Nachricht. Doch für mindestens ein Drittel der Betroffenen ist Armut eine bittere Realität. Vor allem für junge Patienten, für Erkrankte mit einem niedrigen Einkommen, für Alleinstehende und Selbstständige. Elisabeth Fleming ist Psychoonkologin. Die 58-Jährige begleitet seit 12 Jahren Menschen, für die ihre schwere Erkrankung zum finanziellen Desaster wurde.
Jemand, der eine Diagnose kriegt, dann ist es gleich von vornherein klar, das wird nicht 6 Wochen dauern. Das ist meistens eine Geschichte, die über ein Jahr vielleicht sich hinziehen kann oder 1,5 oder länger.
Nach 6 Wochen Lohnfortzahlung greift schon die Krankengeldregel. Ausgezahlt werden dann 70% des Arbeitseinkommens, für das zuletzt Beiträge entrichtet wurden. Das reißt eine gewaltige Lücke ins Budget, weiß die Psychologin. Und diese Lücke kann für viele existenzgefährdend werden.
Zum Beispiel junge Familie, die ein Haus gebaut hat, Hypothek aufgenommen hat, 2 kleine Kinder. Die Mutter vielleicht ein paar Stunden arbeitet, aber der Hauptverdienst kommt von dem Vater und der Vater wird krank. Oder Menschen, die nicht viel verdienen. Und Mittelständige oder Selbstständige zum Beispiel, die sich vielleicht nicht ausreichend versichern konnten, nicht genug oder nicht ausreichend krankversichert und wo die Krankheit dann wirklich zu existenziellen Sache wird, weil finanziell die Mittel fehlen. Und was dann? Das geht um familiäre Existenzen, es geht um Menschenexistenzen.
Elisabeth Fleming kennt Schicksale, wo aus Angst um diese Existenz weiter gearbeitet wurde. Die Betroffenen wollten und wollen so lange wie möglich nicht auf das Krankengeld angewiesen sein. Denn mit diesem zu geringen Einkommen können die laufenden Kosten oft nicht beglichen werden, weiß Fleming. In der Beratung hat ihr eine alleinlebende Frau erzählt, dass sie Angst hat und deshalb unbedingt während der Chemotherapie arbeiten gehen will. Behält sie ihr reguläres Einkommen nicht, fürchte sie, die Miete nicht zahlen zu können und irgendwann ihre Wohnung zu verlieren.
Und diese Ängste beeinflussen wirklich diesen Genesungsprozess oder diesen Prozess der Stabilisierung. Also solange das Finanzielle nicht geklärt ist, können sie die Patienten auf die Behandlung nicht richtig einlassen.
Damit sich Tine Schmidt ganz auf ihre Behandlung einlassen konnte, wurde der 44-Jährigen eine Haushaltshilfe bewilligt. Weil das aber alle 6 Monate erneut beantragt werden muss, benötigte sie von ihrer Frauenärztin immer wieder ein Attest. Die Diskussion darüber, ob sie das noch brauche und unter welchen Umständen, habe zusätzlich Nerven und Kraft gekostet, sagt Tine. Kraft, die sie kaum noch hatte. Hinzu kam das unangenehme Gefühl, dass sie für ihre Ärztin nur ein Kostenfaktor sei, der störe.
Also, als würde sie die Haushaltshilfe aus der eigenen Tasche bezahlen, wo ich für mich gesagt habe, wenn ich ein anderer Typ Mensch wäre, würde ich mich in mein Schneckenhaus zurückziehen. Oder wenn es mir tatsächlich psychisch auch so schlecht gehen würde, wäre das für mich ein Anlass zu resignieren. Ich war traurig, ich war überfordert, ich habe auch geweint. Ich habe gedacht, wie können Menschen so sein?
Ich würde sagen, manchmal kommt das wirklich so zu Suizidgedanken sogar. Ne, so wo ich höre, also ich weiß nicht mehr weiter. Wie kann ich hier auf Therapie mich einlassen, wenn ich nicht weiß, wovon ich leben soll?
Wer große Angst vor ökonomischen Konsequenzen für sein Leben hat, der wird sich unter Umständen auch entsprechend verhalten, weiß Michael Schlander.
Wir haben Daten, dass jeder 5. Patient irgendwann anfängt, auf medizinische Therapien zu verzichten, aus Angst vor Zuzahlungen beispielsweise. Und im europäischen Kontext haben wir etwa mit Größenordnung 13-16% zu tun. Was wir dann maladaptives Coping nennen, also schlechte Strategie durch Verzicht auf eigentlich notwendige Ausgaben und damit medizinische Maßnahmen, ein Problem, was wir so nicht erwarten würden. Es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass aus diesen Konsequenzen dann auch erwartungsgemäß schlechtere medizinische Ergebnisse resultieren, also eine schlechtere medizinische Prognose der Krebserkrankung.
Um das zu vermeiden und um während der Therapie nicht immer an auflaufende Kosten denken zu müssen, stellte Tine Schmidt einen Antrag auf Unterstützung aus dem sogenannten Hilfsfonds der Bremer Krebsgesellschaft. Die Bremer Krebsgesellschaft zahlte schnell, unbürokratisch und zweckgebunden eine Einmalhilfe aus. Damit konnte sie die Klassenfahrt ihrer Tochter und die Nebenkostenabrechnung ihrer Wohnung bezahlen. Auch die Deutsche Krebshilfe bietet einen sogenannten Härtefonds an, erklärt der Vorstandsvorsitzende Gerd Nettekoven. Der Fonds wurde schon 1976 durch Mildred Scheel, die Gründerin der gemeinnützigen Stiftung, ins Leben gerufen.
Wir haben bis heute etwa 150 Millionen Euro an Krebspatienten oder Angehörige ausgezahlt. Und was wir damit bezwecken wollten, also Patienten, die tatsächlich durch die Erkrankung in eine finanzielle Not geraten sind, mit einer einmaligen finanziellen Zuwendung zu helfen. Wir haben im Jahr 2023 fast 7.700 Anträge bewilligt.
Durchschnittlich zahlt die Stiftung 700 Euro aus. Mittel, die nicht zweckgebunden sind, erklärt Nettekoven.
Das machen wir auch ganz bewusst, weil die Betroffenen oder Angehörigen selbst auch am besten entscheiden sollten und auch wissen, wo ist die Not wirklich am größten und wo ist die finanzielle Belastung am größten, um auch bestimmte Sorgen einfach zu nehmen. Das überlassen wir dann tatsächlich auch dem jeweiligen Mittelempfänger.
Doch trotz Härtefonds und anderweitigen Zahlungen fragen sich viele, wie komme ich in der Zukunft zurecht? Durch Kündigung einer Lebensversicherung oder Beitragsfreistellung anderer Dinge ist man vielleicht in der Lage, Zuzahlungen zu leisten und mit Einkommensverlusten umzugehen. Was ist aber, wenn die kurzfristig mobilisierten Ressourcen erschöpft sind? Aufgrund des medizinischen Fortschritts, der Weiterentwicklung der Therapien bedeutet Krebs inzwischen längst nicht mehr das Todesurteil. Manche Krebsart, die vor Jahren noch als unheilbar und zum Tode führend galt, kann heute zu einer chronischen Krankheit werden. Das bedeutet allerdings auch, es gibt Langzeitüberlebende. Gesundheitsökonom Michael Schlander.
Wir wissen, dass auch bei Langzeitüberlebenden, das ist insbesondere für Brustkrebspatientinnen sehr gut untersucht, es sehr wohl auch nach längerer Zeit noch Verluste gibt durch reduziertes Einkommen, im Einzelfall auch durch weiter bestehende Zuzahlungsnotwendigkeiten für vermehrte medizinische Maßnahmen, die man in Anspruch nehmen muss, aber primär Einkommensverluste. Und die können durchaus gravierend sein.
Rund 40% aller Krebserkrankten in Deutschland sind noch berufstätig. Da spielt der Wiedereinstieg eine große Rolle. Auch bei Tine Schmidt.
Was ich habe, ist absolut höchsten Respekt vor dem, was nach der Reha kommt. Was erwartet mich danach? Ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben an meine körperlichen Grenzen gekommen. Und das schon gegen Mittag. Und im Moment beschäftigt mich der Gedanke, was ist, wenn das vorbei ist, also ich die Bestrahlung hinter mir habe, auch vielleicht diese Reha hinter mich gebracht habe und ich dennoch so erschöpft bin und dann das leisten muss, was ich vor der Erkrankung geleistet habe. Das sind so die Ängste, die ich gerade habe. Werde ich nochmal so leistungsfähig sein?
Auch das Beispiel von Tine Schmidt zeigt, es ist vor allem, aber eben nicht nur die Krankheit, die das Leben vieler Menschen beeinträchtigt. Doch wie können die finanziellen und damit auch seelischen Belastungen der Patienten verringert und verhindert werden, dass Menschen wegen einer Krebserkrankung in die Armut rutschen? Es muss sich gesellschaftlich etwas ändern, sagt Gerd Nettekoven von der Deutschen Krebshilfe.
Wir haben ein sogenanntes Positionspapier erarbeitet zu vielen Punkten, die wir für verbesserungswürdig halten. Das haben wir auch an die Politik adressiert, haben aber ehrlich gesagt kaum eine Resonanz darauf erhalten.
Die Aufhebung der Zuzahlungen und Eigenanteile und ein verlässlicher Anspruch auf Krankengeld. Eine Erwerbsminderungsrente, die die Existenz sichert und nicht zuletzt einen Abbau bürokratischer Hürden bei der Beantragung von Hilfen. Das würde den Erkrankten einiges von ihrer Last nehmen. Da ist sich Nettekoven sicher.
Ich würde mir wünschen, dass die Politik dieses Thema sich wirklich mal ernsthaft vornimmt. Und ich glaube, da kann man sehr viel tun.
Das gilt auch für die Tatsache, dass Menschen, die in einer sozioökonomisch schwächeren Region leben, noch immer ein höheres Krebsrisiko haben als die in wohlhabenden Gegenden. Der Gesundheitsökonom Michael Schlander verweist in diesem Zusammenhang zumindest auf eine positive Entwicklung. Der medizinische Fortschritt habe dazu geführt, dass jene, die schlechter gestellt sind, heute schon in einer besseren Position sind als noch vor 15 Jahren.
Wir sollten das nicht schlecht reden, was wir haben. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht zu sehr auf diese Ungleichheiten starren. Und so wie das Kaninchen auf die Schlange und alles furchtbar und die Ungleichheit hat nicht abgenommen.
Doch bei aller Entwicklung noch besteht die Ungleichheit. Das sieht auch Schlander so. Sie abzubauen sei, angesichts der Komplexität der Ursachen, schwierig.
Ganz sicher, Bildung ist ein wesentlicher Faktor. Information über gesundes Verhalten. Hier kommt dann das Thema Umgang mit Risikofaktoren ins Spiel, also Bewegungsmangel und Ernährungsverhalten. Rauchen als ganz prominentes Thema hier. Übergewicht einerseits, andererseits aber auch Kenntnisse über die verfügbaren Leistungen des Gesundheitswesens, Gesundheitsleistungen. In den Kontext gehört auch die Diskussion über Gesundheitskioske beispielsweise, über die zurzeit im Ministerium intensiv nachgedacht wird und die kommen sollen.
Allerdings erreichen die Maßnahmen, bei denen es um das Verhalten der oder des Einzelnen geht, gesunde Ernährung zum Beispiel oder mehr körperliche Bewegung oder Aufklärung zu Gesundheitsthemen, sozial benachteiligte Gruppen weniger, erklärt Sozialepidemiologe Jens Höbel. Davon profitierten wieder eher sozial Bessergestellte. Dieses Präventionsdilemma, von dem in der Forschung gesprochen wird, könnte die Ungleichheit sogar noch verfestigen oder gar verstärken. Höbel plädiert deshalb dafür, eher dort anzusetzen, wo die Menschen leben und arbeiten.
Also zum Beispiel stadtplanerisch Grün- und Erholungsflächen vermehrt auch in sozial benachteiligten Stadtquartieren zu schaffen oder gesundes Essen in Kitas und Schulen bereitzustellen oder auch Arbeitsschutzmaßnahmen, die vor krankmachenden Einflüssen schützen, sowohl körperlich als auch psychisch gesehen.
Die gesunde Wahl für alle Bevölkerungsgruppen zur einfachen Wahl machen. So nennt das die Weltgesundheitsorganisation WHO. Das heißt, die Lebens- und Arbeitsverhältnisse so zu gestalten, dass es eine Teilhabe für alle und damit auch eine Chancengleichheit bei der Gesundheit gibt. Das zu garantieren, sei die Aufgabe aller Politikbereiche, fordert Jens Höbel.
Denn was wir aus der Forschung wissen, ist, dass Gesundheit nicht allein das Produkt von Gesundheitsaufklärung oder medizinischer Versorgung ist, sondern eben stark auch durch die Umstände geprägt wird, in denen wir aufwachsen, lernen, arbeiten und alt werden. Die Weltgesundheitsorganisation nennt das Health in All Policies. Dieser Ansatz wird als das Rezept der Wahl angesehen, um Chancengerechtigkeit mit Blick auf Gesundheit zu verbessern.
Tine Schmidt hat bis Mitte September 15 Bestrahlungen bekommen. Danach ging sie in die Reha, um wieder fit für ihre Arbeit als Verwaltungsangestellte zu werden. Die 44-Jährige hat wieder mit Sport angefangen, um die Hochs und Tiefs besser zu verarbeiten. Ihr Arbeitgeber gibt ihr für dieses Fitnessstudio einen finanziellen Zuschlag. Nun wünscht sie sich für ihre beiden Kinder und sich selbst vor allem Gesundheit und wieder ein normales Leben. Ohne die finanzielle Last, die sie jetzt noch trägt.
Weil du arm bist, musst du eher sterben. Krebs als finanzielles Risiko. Das war ein Feature von Dorothea Brummerlo. Es sprach Katharina Merschel. Ton Christoph Richter. Regie Gerald Michel. Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.